Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hallo ihr Lieben, zu einer weiteren Folge der Thekengespräche. Wer neu ist, weiß vielleicht gar nicht, was die Thekengespräche sind. Das ist eine Rubrik, die ich eigentlich hauptsächlich auf Patreon führe, um noch mehr Gespräche unterzubringen, auch thematisch noch ein bisschen weiter und vielleicht manchmal auch ein bisschen persönlicher zu werden. Die heutige Folge ist eine gekürzte Fassung. Zu Gast war Maria Busquet. Maria war schon in der ersten Staffel zu Gast, hat gerade ihr Buch Alles im Flow in den Buchhandel gebracht und ist für ein paar Monate in Mallorca und arbeitet von da aus. Wir haben uns mal wieder getroffen und das Gespräch einfach aufgezeichnet. Und es ging unter anderem über Grenzen und Grenzen überwinden. Die Thekengespräche sind ein bisschen freier als die anderen Gespräche, deswegen weichen wir mal hier und da noch mehr ab. Aber vielleicht gefällt es euch und wenn ihr das ganze Gespräch hören wollt und meine Arbeit damit auch ein bisschen unterstützen wollt, findet ihr den Link zu Patreon in den Shownotes. Ich wünsche euch aber jetzt erstmal ganz viel Spaß.
Also jetzt mal abgesehen vom Winter, was verschlägt dich nach Mallorca? Tatsächlich nur der Winter?
Warum Mallorca oder warum der Winter?
Warum Mallorca?
Also Mallorca ist immer eine Option für mich, weil zwei meiner besten Freunde wohnen hier.
Ah.
Ich habe mein bester Studienkollege ist von der Insel und der hat mit mir in Barcelona studiert, Klavier. Mhm. Und sonst, es ist einfach eine schöne Insel im Winter. Es ist super schön hier. Es ist sehr warm. Also heute hatten wir 20 Grad.
Okay, ich glaube wir zwei oder so.
Ich meine, das ist und Sonne einfach, fast jeden Tag ist Sonne und ab Januar fängt dann so die richtige, das Frühjahr ist ja hier der Frühsommer sozusagen, also es ist sehr frühlinglich sozusagen.
Okay.
Und das ist alles, also einfach ein bisschen auch, ja, ich brauch die Sonne im Winter, also auch im Winter. Und ich hatte letzten Winter einen ganz schönen Winter eigentlich, aber mir fehlte die Sonne tatsächlich.
Okay. Hast du jetzt auch ein Klavier da oder nicht?
Nee, hier habe ich nichts da. Aber ich habe das eingetauscht. Ich war wohl nicht so präzise in meiner Manifestation, weißt du? Weil jetzt bin ich viel präziser geworden, aber das war vor einigen Monaten, wo ich daran gedacht habe, es wäre schön vielleicht. Dann hat mir ein Bekannter gleich seine Wohnung angeboten. Also es ist so eine Zweitwohnung, die die halt haben, so als Miete. Und dann kann ich das bei ihm untermieten. Und ja, da habe ich einfach zugesagt im Oktober. So, ich nehme das jetzt.
Cool. Mhm. Und du bleibst jetzt bis Februar?
Ende Februar, ja, Anfang März. Das ist der Plan. Aber ich werde sowieso nach Deutschland und mein Training in Somatic Experiencing ist im Februar. Da habe ich eine Woche in Köln. Darüber hatten wir gar nicht gesprochen beim letzten Mal, oder?
Nee.
Ja. Genau, Traumatherapie. Nervensystem. Okay.
Ja, da wollen wir ja heute eh so ein bisschen. Da bin ich mal sehr gespannt.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, worüber wir überhaupt reden, weil ich dachte, wir müssen ja nicht über das reden, was ich dir vorgeschlagen habe, aber wir können über alles
wir gucken
reden,
einfach mal. Ich habe auch diesmal nicht so viel vorbereitet. Ich dachte, wir lassen uns heute mal so ein bisschen treiben.
Das finde ich schön. Das finde ich schön.
Und ich dachte, ich habe mal eine andere Einstiegsfrage als, was hast du das letzte Mal gehört? Nämlich, wann warst du das letzte Mal im Flow?
Das letzte Mal im Flow, gute Frage. Dadurch, dass ich die letzten Tage so viel für diese Reise vorbereiten musste, Steuererklärung ablehnen und alles. Aber ja, auch die Steuererklärung, so Belege ausdrucken und hier und so, ne? Ich kann mich wirklich in fast allen richtig gut vertiefen. Aber ich suche jetzt mal so eine bisschen sexigere Aktivität.
Als Steuererklärung.
Einfach jedes Mal, wenn ich in Meditation bin, wenn ich lang genug meditiere, dann komme ich da so raus und es fließt. Ich kann richtig fühlen, wie es so fließt. Wie es so in mir so richtig so fließt. Ich kann es nicht anders erläutern.
Wie lange brauchst du dann dafür?
Das ist so 15 bis 20 Minuten schon ab da. Okay. Ab 20 Minuten.
Okay, ich höre immer nach 10 auf. Vielleicht soll ich einfach mal länger machen.
Tatsächlich hat der Effekt von dieser 20-minütigen, also mindestens 20-minütigen Meditation, einen bestimmten Effekt aufs Gehirn, was kürzere Dauer eben nicht haben. Da könnte ich jetzt dir aber nicht die Studien daraus suchen, weil das habe ich halt im Podcast von Tim Ferriss gehört. Den du ja auch sehr gerne hörst.
Ja, wobei ich habe jetzt schon länger nicht mehr gehört, tatsächlich.
Ich auch, tatsächlich auch.
Ich weiß gar nicht, was die letzte Folge war.
Keine Ahnung. Ach so, der hat vor kurzem. Kann das sein, dass der so wieder Seth Godin drin hatte?
Das kann gut sein, ja.
Ich glaube, das hatte ich letztens. Da muss ich unbedingt hören. Da habe ich gedacht.
Okay. Also, Grenzen überwinden.
Ja, also, das ist mein Lieblingsthema.
Okay, erstens, wie kamst du drauf? Und zweitens, was war die letzte Grenze, die du überwunden hast?
Also, ich komme jetzt drauf, weil ich viel mich mit diesem Thema beschäftige. Also, wenn wir wachsen wollen, wenn wir einen Traum haben, ein Ziel, dann ist es ja auch so, dass die Person, die dieses Ziel hat, diesen Traum, was auch immer das für einen ist, ein Konzert, ein bestimmtes Konzert spielen oder ein bestimmtes Ensemble gründen oder. Das ist ja schon so, dass wir aus unserer jetzigen Bewusstheit so nicht drankommen an diesen Traum, den wir haben. Und stattdessen ist es einfach ein neues Ich, was entstehen wird im Prozess dessen, diesen Traum zu erfüllen. Egal, welcher Traum das ist. Ja, wenn es etwas ist, wirklich, das man noch nie erreicht hat, das man noch nie geschafft hat zu erreichen, aber es ist wirklich ein Herzenswunsch, ne, wo man sagt, für manche wäre es so ein Haus kaufen, für manche, also im Sinne so ein bisschen unerreichbar, ein bisschen, ich weiß nicht wie, aber ich würde so gerne das machen, das wäre super, super geil. Und ich beschäftige mich viel damit in den letzten Monaten und ja, das ist erstmal, und Grenzen überwinden ist, es ist eigentlich mein Modus operandi, würde ich fast sagen, weil mit 17 wollte ich ja Pianistin werden und dann dachte ich, ich will das jetzt machen und auch alle Gegenkräfte sozusagen, wo es dann hieß, nee und ach und das ist viel zu spät und so, mach doch lieber was anderes und so und es war mir alles egal und ich bin es auch noch letztendlich geworden. Auch mein Armbruch auch mit 29, das war auch so ein Punkt, wo ich dachte, boah, zuerst dachte ich, es ist alles vorbei und dann dachte ich, nee, es ist nicht alles vorbei, ich werde wieder spielen. Und ich habe besser danach gespielt als davor. Einfach aus dem Grund, weil ich ein bestimmtes Stück gelernt habe. Zum vierten Mal, weil ich habe das dreimal versucht zu lernen, die Sonatine von Ravel. Die Pianisten werden das wissen. Also es ist jetzt kein super, super schwieriges Stück. Es ist schon ein Stück, das schon ein bisschen herausfordernd ist, aber kein super, super schwieriges, unspielbares Stück. Und kurz vor dem Armbruch hatte ich den vierten Versuch angenommen. So, okay, jetzt probiere ich es mal nochmal. Jetzt aber richtig so. Und dann habe ich mir den Arm gebrochen. Und dann habe ich gesagt, jetzt erst recht. Ich habe angefangen, alles mit der linken. Ich habe mir dann den rechten Arm gebrochen. Dann habe ich alles mit der linken Hand geübt. Egal, ich lerne das jetzt weiter. Ich mache das jetzt einfach weiter. Und dann konnte ich nach dem Armbruch, also 3 Monate danach oder 4 Monate danach, konnte ich das spielen. Konnte ich das Stück spielen, was ich 3 Mal vorher nicht geschafft hatte zu lernen. Und dadurch weiß ich, ich habe was im Kopf verändert oder im Kopf geheilt, diese Limits, die wir uns selber setzen, das wurde mir schlagartig klar. In diesem Moment, wo ich mir den Arm gebrochen habe und ich stehe davor mit dem eingegipsten Arm sozusagen und schaue auf die Noten, die ich wirklich, wirklich nicht spielen konnte an dem Moment. Und 24 Stunden früher hätte ich die wirklich spielen können. Und in dem Moment habe ich richtig verstanden, was es bedeutet, die Bedeutung von diesem Satz, ich kann nicht. Wir sagen so oft, ich kann das nicht. Aber das stimmt überhaupt nicht. Wir haben so viel Potenzial in uns. Und in dem Moment konnte ich wirklich nicht, weil ich meinen Arm gebrochen hatte. Und da sind ganz viele Sachen bei mir. Also das ist so ein bisschen meine Geschichte sozusagen. Also wirklich auch, ja, unüberwindbare Sachen, schier unüberwindbare Sachen dann doch mit mich zu machen. Genau, so jetzt mal zu deiner anderen Frage ist, wann war das letzte Mal, dass ich eine Grenze überwunden habe? Grenze überwunden, das ist ja so. Naja, tatsächlich ist es jetzt auch ganz passend, aber es ist wirklich das letzte Mal, dass wir jetzt mit dem Wiesner Verlag jetzt mein Buch rausgebracht haben. Das ging ganz schön schnell, die Bearbeitung und alles, haben wir innerhalb von wirklich fast Rekordzeit. Und das ging auch nur, weil wir zu dritt gelesen haben, gleichzeitig. Es war, die ersten Gespräche hatten wir Anfang Oktober. Alles, Papierkram war alles schon geregelt vorher gewesen und erstmal telefoniert wirklich Anfang Oktober. Und wir haben jetzt Anfang Dezember. Und dann hieß es, ja, Sie können ja in 2-3 Wochen dann sagen, was Sie dann gerne ändern. Und ich so, Moment, wenn wir jetzt vor Weihnachten fertig werden wollen, dann müsste es eigentlich schon kommende Woche alles stehen, oder? Ja, ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Wollen wir es versuchen? Ich so, Und dann war das so, dass im Verlag die Hälfte der Belegschaft Corona hatte in dem Moment und vor allem alle Grafiker Corona hatten und ausgefallen waren. Und da ich sehr oft diese Programme benutze, habe ich gesagt, wissen Sie was? Ich setze mich einfach dran. Ich schicke Ihnen mal 4 Beispielseiten und Sie sagen mir, ob Sie es gut finden. Und dann lassen wir den Rest ein Fachmann machen. Also wirklich, wenn wir komplett fertig sind, soll das ein Fachmann machen und dann das quasi nochmal drüber gehen. Und so ist es dann geworden. Und aus dem Grund haben wir es geschafft, dass es so schnell gegangen ist. Innerhalb von 3 Wochen ungefähr haben wir den Text komplett redigiert. Und dann haben wir es zum Druck geschickt. Und dann war es sogar vor Termin beim Verlag, also die gedruckten Bücher. Und ja, das war so eine, im Sinne, schaffen wir es nicht. Ich hatte mir das so vorgestellt. Ja, ich werde das schaffen. Wir werden das schaffen, auch wenn es ein bisschen so, das wird heikel, es wird eng, aber es ist alles möglich gewesen, tatsächlich. Und wir haben nicht geschlampt bei der Arbeit im Text. Wir haben wirklich sehr, sehr intensiv lektoriert. Jedes Komma nochmal, und hier wollen Sie nicht sagen, und hier würde ich kein Komma und dort doch schon und so. Wir haben wirklich um jedes Komma gerungen und ich fand den Lektor, mit dem ich gearbeitet habe, ganz, ganz toll. Der hat mich sehr gut verstanden, der hat sogar meine Gedanken gelesen und es war super, super schön, mit dem zu arbeiten. Von daher, Okay. Das ist ein komplett, ja, es ist einfach ein schöner Prozess gewesen und eine Grenze überwunden und jetzt ist ein Buch dabei rausgekommen.
Ist das jetzt ein komplett anderes Buch?
Es ist dasselbe Buch, aber ich habe einen Text neu geschrieben, mehrere Texte ergänzt, um die Argumentation griffiger zu machen. Ich hatte, wo ich Platz hatte, wo ich sage, ich habe noch eine halbe Seite, ach, dann nutze ich die, wenn ich noch was zu sagen habe, im Sinne, wenn ich noch die Argumentation, noch so ein bisschen so die Verbindung, die Verknüpfung zwischen den verschiedenen Punkten, da bin ich in 3, 4, 5 Texten angegangen und habe dann ab und zu mal hier ein An statt ein In, weißt du, so kleine Propositionsgeschichtchen. Es ist allgemein ein bisschen griffigeres Buch, ein bisschen kompakteres Buch geworden, aber es ist immer noch dasselbe Buch.
Also, soll ich mir es nochmal kaufen?
Der Verlag freut sich, wenn ich jetzt sage, unbedingt. Also ich würde mich voll freuen, wenn du es verschenkst zum Beispiel. Es ist ein sehr schönes Buch zum Verschenken.
Das stimmt. Also das alte war ja schon schön.
Oh, das freut mich jetzt, dass du das sagst. Ja.
Doch. Wir haben auch, also und das sagt, als ich es damals ausgepackt habe und auch da waren ja diese Karten dabei, die finde ich immer noch toll. Ja. Die sind übrigens ein bisschen schuld, dass ich jetzt auch Zitatkarten tatsächlich gemacht habe.
Ich habe es schon gesehen auf Instagram bei dir.
Ja. Ich habe nur falsch bestellt, die sind ein bisschen zu dünn geworden. Beim nächsten Mal müssen die ein bisschen dicker werden.
Ja.
Das war ein bisschen, auf jeden Fall, damals, als ich das ausgepackt habe, hat meine Frau auch gesagt, die sind, ist sehr, sehr schönes Buch. Und die studiert ja quasi Medien- oder Grafikdesign, ich weiß nicht, die arbeitet im Verlag.
Ach, so. Cool. Ja, schön.
Ja. Genau. Das, also, ja, glaubst du, quasi, glaubst
das heißt
du, ich
ja
kann,
quasi.
Ja, aber glaubst du, ich kann das selbst, diese Zitat gar nicht. Ich kann nur sagen, gefällt mir nicht. So. Aber oder ich kann ihr sagen, was so in meinem Kopf ist irgendwie. Mhm. Also sie versteht mich ja auch ganz gut. Und so, also ist jetzt nicht so, dass ich gar nichts kann, aber ich kann die technische Ausführung nicht. Oder nicht so gut. Ich müsste mich halt reinarbeiten. Muss ich ja jetzt nicht tun, wenn ich jemanden daheim sitzen habe, der das für mich macht. Und die war sehr, sehr angetan von dem Buch. Also optisch, jetzt nicht gelesen, weil sie liest keine Bücher. Das ist sie findet das ist total geil. Sie liebt Bücher, so zum das Optische und dass da welche stehen und so, aber sie kann die nicht lesen. Also maximal Fachbücher, aber Romane geht gar nicht, das ist so lustig, weil die liest auch 5 Wochen lang die ersten 2 Seiten und vergisst es immer wieder. Okay. Aber sie liebt Bücher, aber kann nicht lesen. Aber optisch und so,
ist also, toll. Ich meine, ein Buch ist an sich schon ein Wertgegenstand, auch wenn man es nicht liest, weil manche Bücher sind so schön. Ja. Es gibt auch Bücher, die sind zu schön. Das ist mir einmal passiert bei einem Buch, wo ich gedacht habe, oh, ist das schön? Und ich wollte es nicht lesen, weil es so schön war anzugucken.
Was war das für ein Buch?
Ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern. Ich habe es letztens auch erzählt jemandem und ich kann mich gerade nicht erinnern, welches das war. Ich müsste nochmal in meiner Bibliothek nachgucken, aber die habe ich jetzt nicht dabei, lieber Andi. Aber nächstes Jahr, beim nächsten Podcast, sag nichts dazu. Genau, ich muss aber noch ergänzend sagen, weil wenn du jetzt sagst, da waren jetzt Karten dabei, das war bei der Selbstveröffentlichung, habe ich Karten produziert, um die 750 Bestellungen innerhalb von 2 Wochen quasi mit meinen Lesern zu feiern. Da habe ich gesagt, weißt du was, da kriegt jeder von euch so ein Kartenset kostenlos dazu und so. Ich habe noch ein paar übrig und ich glaube, ich werde die irgendwann in meinem Shop dann auch verkaufen, wenn ich wieder zurück bin. Aber so fürs Erste eben, nur dass die Leute wissen, wenn sie jetzt das Buch, und dass sie nicht erwarten, dass sie jetzt Karten dabei sind, ne? Das wäre jetzt gut.
Aber es sind sehr schöne Karten, kann ich nochmal betonen.
Was aber in dem Buch da ist, sind die Kapitelseiten, auf der diese Karten basieren. Und das ist ja die Basis von diesen Postkarten.
Ja, aber die waren auch im alten Buch auch.
Genau, das sind dieselben Illustrationen, nur eben nicht als Postkarte, sondern als Kapitelseiten, die ja in dem Buch auch weiterhin drin sind und weiterhin drin bleiben werden.
Das heißt, kann man die Buchseite auch rausreißen und als Karte verschenken. Das klingt gerade so ein bisschen.
Nee, nur, dass man weiß, was da drauf war. Und da waren die Kapitelseiten drauf.
Okay. Ja.
Und übrigens, sehr schöne, bevor du das Thema wechselst, sehr schöne Illustration von Clara Frühwirth, muss ich nur sagen. Und das Buch hat Torben Abeck gestaltet. Also apropos Gestaltung, der hat wirklich, das war auch noch eine sehr schöne Zusammenarbeit von ihm als Gestalter, der sehr, sehr gut mit Text umgehen konnte. Mhm. Ich habe auch sehr gute Empfehlungen gegeben, weil wir haben immer so Stückchen vom Text rausgenommen und hervorgehoben, grafisch, visuell im Buch. Das ist halt kein richtiges, einfach nur so Text, sondern wir haben ab und zu grafisch ein bisschen was aufgearbeitet. Und ich als Autorin mit einem Blick für Gestaltung, weil ich benutze sehr viel diese Programme. Ich gestalte eigentlich alles, was du siehst visuell bei mir, ist alles von mir gestaltet. Ich habe noch nie jemand für mich was gestalten lassen. Alles. Und da haben sich 2 getroffen, die halt von jeweils der anderen Seite kamen. Und es ist so eine glückliche Zusammenarbeit, dass ich eigentlich alle meine Bücher mit ihm machen will.
Okay. Was ich nur sagen wollte, ich habe ja nur ein paar Zitatkarten machen lassen. Also paar heißt, ich glaube, 5 verschiedene. Und auf einer bist du sogar.
Was sage ich da?
Warte, lass mich nachgucken.
Bitte.
Je müheloser die Bewegung, desto resonanzreicher der Klang. Das ist die Quintessenz der Resonanzlehre.
Sehr schön.
Jetzt hätte nur noch gefehlt, das ist falsch. Dann hätte ich jetzt.
Na, wenn der Satz da aufgehört hätte bei desto resonanzreicher der Klang, das ist nicht mein Zitat, ne? Das ist ja von Thomas Lange. Aber wenn du dann hinzufügst, das ist die Quintessenz der Resonanzlehre, das wäre dann schon, was ich gesagt habe. Das stimmt.
Das andere hast du auch gesagt. Du hast das halt im Podcast nicht erwähnt, dass das von jemand anderem ist.
Naja, das ist ja der Leitsatz von der Resonanzlehre oder die Quintessenz von der Resonanzlehre. Ne? So habe ich das gesagt. Aber ich habe nicht gesagt, dass es von mir kommt. Ich habe ja diese Arbeit nicht entwickelt.
Ja, behaupte ich auch nicht.
Ja, genau. Habe ich auch nie behauptet, aber deswegen ist.
Ja, steht ja unten dann auch dein Name und Folge und so. Also. Ich finde, die sind sehr schön geworden. Bin sehr stolz drauf.
Habt ihr schon gesehen auf Instagram? Fand ich sehr spannend. Ja, schön, dass ich dabei bin. Vielen Dank.
Ja. Ich wollt verschiedenste Sachen halt drin haben. So auch ein bisschen Körperarbeit und so. Und das war so das, was mir. Also, weil die sollen ja auch wenn es gut läuft, in irgendwelchen Musikhäusern ausliegen. Da muss das ja irgendwas sein, was ja so ein bisschen, wenn da einer durchgeht, auch halbwegs griffig ist.
Mhm. Also ich fand, dass ich mich selber so zitiere, aber diesen, wo wir über Noten und Musik und so gesprochen haben, ne, wenn das, dass ich nicht Noten und Musik trenne. Ich habe das, wir haben ja auch drüber gesprochen, über das Erlernen von Stücken von Musik, ne? Und ich finde tatsächlich, das ist auch ein bisschen was, also mir ist es zum Beispiel ein Anliegen, eben, dass Musik und Noten nicht etwas Unterschiedliches sind, sondern dass man, also nicht, dass man das nacheinander lernt, sondern dass man alles gleichzeitig lernen kann. Und mehr so ins System übergehen und aus sich heraus das dann spielen kann. Mhm. Ja, genau. Ich höre immer wieder von, naja, wenn man das umsetzt, was in der Regel unterrichtet wird, nämlich spiel erstmal alle Noten richtig, dann können wir über alles Mögliche reden, über Musik oder über Ausdruck oder so. Und ich finde, man macht sich schon so kaputt dabei, die Noten richtig zu lernen und fühlt sich da so ganz, ganz schlecht. Und erst danach darf ich dann mein Herzchen öffnen. Aber da ist es ja schon total zertrümmert, weil ich mich ja so schlecht fühle, weil ich ja nicht alle Noten richtig kann und so. Hm. Übertrieben, ja? Übertrieben.
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber also das ist ja das, was ich in meinem Verein auch immer versuche, jeden Freitag zu machen, dass es mir nicht nur darum geht, okay, wir haben jetzt erstmal alle Noten richtig gespielt, sondern wenn wir schon die Passage dann im Griff haben, dann machen wir doch gleich Musik. Das muss ich doch nicht erst 6 Wochen später machen irgendwie. Ja. Klar, es muss vorher erstmal geklärt werden, wer wann wo wie, damit das halt auch rhythmisch alles zusammenpasst. Mhm. Weil wenn das nicht funktioniert, ist ja doof. Aber und ich glaube immer noch, ich will mich nicht zu sehr loben, aber ich glaube, dass das ein ganz großer entscheidender Punkt ist, dass wir auch vor ein paar Wochen beim Jahreskonzert es mal wieder geschafft haben, auf der Bühne Musik zu machen. Und das ist für einen Amateur-Musikverein ungewöhnlich, weil meistens läuft es einfach genauso ab, wie man das in der Probe gemacht hat.
Mhm.
Und ja, das finde ich.
Das macht Sinn, ja, natürlich.
Ja. Weil ich finde das immer ganz schlimm bei so einem Musikverein. Du merkst einfach, okay, der Dirigent zählt da jetzt vor und dann läuft es halt so ab und dann weißt du, okay, das haben die letzten 8 Wochen gemacht. Sehr schön. Aber es hat nichts mehr, es hat nichts mit Musik zu tun.
Das ist sowas, was wir im Chor früher in Spanien, in Katalonien, wo ich ja ganz viel Musik gemacht habe, was wir da sagen, wir sehen uns bei der Fermata.
Ja. So ungefähr, ja, es ist tatsächlich so. Ja. Hauptsache die Taktwechsel passen, aber was dazwischen drin ist, werden halt, also ja. Es werden halt viele richtige Töne gespielt. Aber es hat, man merkt dann oft, okay, der Trompeter weiß nicht, was da vorne in der Oboe passiert. Und der Klarinettist weiß nicht, dass er eigentlich hinten mit der Posaune irgendwie zusammenspielen muss. Also vielleicht weiß er das, aber sie tun es halt nicht irgendwie, sondern es wird halt. Also die spielen schon irgendwie richtig, aber du merkst ja, sind sie zusammen oder spielt jetzt jeder für sich? Das merkst du ja trotzdem irgendwie. Und das, ich fand das total spannend, weil ich ein bisschen nervös war, weil mein letztes Jahreskonzert war ja vor Corona. Das war ja mein allererstes mit dem Verein. Und damals sind ja ganz viele Musiker zu mir gekommen und haben gesagt, das habe ich so noch nie erlebt. Irgendwie so total freudestrahlend. Jetzt war ja 2 Jahre lang nix. Jetzt war ich mir nicht sicher, war das jetzt einfach nur Zufall, weil ich halt neu war? Oder schaffen wir das wieder irgendwie? Und freitags, die Generalprobe war so, war okay. Die war nicht schlecht, sondern sie war okay. Und am Samstag sind sogar Aushilfen zu mir gekommen und haben gesagt, sowas habe ich noch nie erlebt irgendwie. Also erstens haben sie sich um 2 Klassen gesteigert. Also sie können, wenn sie wollen. Und dass da auch Momente entstanden sind, die echt schön sind. Also, natürlich gibt es auch mal Kiekser, es sind trotzdem nur Amateure und es war ein anstrengendes Konzert. Aber die haben auf sehr hohem Niveau einfach Musik gemacht. Das finde ich total schön. Und ich glaube, weil ich das auch in der Probe fordere und sie auch mal lass irgendwie. Ich sage immer, das beste Ziel ist, wenn ich nichts machen muss. Wenn ihr merkt, ich ziehe mich zurück, wisst ihr, es läuft gerade. Ich muss ja nicht auch noch da reinfunken als Dirigent, wenn es gerade läuft.
Mhm. Ich glaube, das ist das, was die guten Dirigenten ausmacht.
Ja, das hat ja Karajan mal gesagt. Man muss als Dirigent wissen, wann man nicht stört.
Ja.
Und das finde ich total gut.
Das finde ich, das kann man eigentlich auch auf den Musik- und oder auf den Instrumentalunterricht anwenden. Mhm. Im Prinzip sind wir ja da, also so sehe ich dann auch meine Rolle, ich sag mal, die Entwicklung zu begleiten und möglichst nicht zu stören.
Ja.
Also einfach dabei sein und fordern natürlich und fördern und alles was. Aber der Mensch entwickelt sich ja dann in seinem eigenen, in die Richtung, in die er gerade. Mhm. Und einfach da nicht stören, sondern einfach begleiten und gut unterstützen. Und weil die Entwicklung passiert so oder so.
Ja. Kommen wir nochmal zu diesem Grenzen überschreiten zurück.
Überwinden.
Überschreiten. Okay.
Naja.
Eine andere Sache. Überwinden.
Ich denke, das ist eine andere Sache, Andi. Ja, ich bin keine Muttersprachlerin, aber ich würde schon sagen, es ist ein bisschen
anders. Ja, es ist eine andere Sache. Du hast vollkommen recht. Du hast
vollkommen recht. Grenzverletzung.
Die erlebe ich auch oft, aber anderes Thema. Ja. Also Grenzen überwinden. Du hast gesagt, dass große Grenzen, also so auch Träume quasi Grundfall, erreichen. Ja. Wie schaffe ich das? Also ich kann mir das ja jetzt vorstellen und irgendwie kommt ja vielleicht manchmal so der innere, so eine innere Stimme, die dir dann trotzdem sagt, das wird nichts. So, keine Ahnung, Haus kaufen oder so. Mhm. Was mache ich dagegen?
Naja, die innere Stimme, die ja nicht möchte, dass du da irgendwie was anderes machst, weil das ist ja schon so schön hier, so wie wir es gerade haben und so. Und das ist ja die ja nicht wachsen will. Mhm. Aber es gibt ja doch diesen inneren Herzenswunsch, der ja sagt, ja, aber das wäre doch. Also ein Teil von dir träumt das und sagt, es ist cool, ich bin total engagiert damit und emotional warst du aber noch nie da. Deswegen ist es so schwierig, einfach das zu akzeptieren auf einer Ebene emotional. Mhm. Dann kommt eben dieses, weißt du nicht, eigentlich so. Wenn du ein Ziel hast, dann kannst du dich zwei Sachen fragen. Oder einen Traum, zwei Sachen fragen. Erstens, bin ich in der Lage? Und die Antwort lautet ja. Also gerade heraus, ja. Ist alle Quellen, die wir haben, zu denen wir, aus denen wir Wissen schöpfen können, sei es Wissenschaft, sei es Religion, die sagen ein und dasselbe, wir haben super viel Potenzial in uns. Das ist so. So, die zweite Frage lautet, bin ich gewillt, das zu tun, was es braucht, damit ich da zu meinem Traum komme?
Das ist ja eher, glaube ich, die Sache, oder? Die uns abhält. Ja,
das ist tatsächlich die Sache, aber beide, wir müssen auch in der Lage sein zu sagen, ich habe das Potenzial, das zu erreichen. Ja, ich habe das Potenzial und ja, ich bin gewillt, das zu tun. Und in dem Moment hast du wirklich ein Ziel, wenn du sagst, ich bin bereit, darauf hinzuarbeiten oder mir das, dahin mich zu entwickeln. Weil Ziele sind ja nicht, um was zu kriegen, sondern um uns zu entwickeln, um weiter zu wachsen als Menschen. Deswegen ist eigentlich die Frage, wie willst du als Mensch wachsen eigentlich?
Was meinst du mit wie?
Naja, du könntest dir ein Ziel haben im Sinne Auto kaufen. Du könntest ein Ziel haben, meine nächste CD oder meine erste CD produzieren. Je nachdem, ich weiß ja nicht, wie viele CDs du schon gemacht hast.
Vier.
Aber eine vier, okay, dann wäre das kein richtiges Ziel, weil da besteht ja kein Wachstum. Du weißt ja schon, wie du das kriegst. Aber, aber im Sinne, ich würde gerne die Phillies dirigieren, Philharmonika, keine Ahnung. Für manche Menschen ist das ein Traum, ne? Mhm. Und es gibt Wege, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht nicht in der Saison, aber es gibt bestimmt Wege, wie man das, also es gibt, Das Verrückteste ist schon mal passiert. Jeder kennt so eine Situation, wo man dachte, also das und das, diese Gelegenheit und das und dann hat sich das noch zusammengetroffen mit diesem Zufall und dieser andere Zufall, dann hat man diese andere Person kennengelernt und auf einmal ist das Undenkbare passiert und niemand dachte und alle dachten, wie ist denn das gekommen? Das alle kennen solche Situationen, wo auf einmal alles zusammen entsteht. So. Deswegen, also ich habe tatsächlich auch nie akzeptiert, dass ich nicht Musikerin werden konnte. Weil ich in meinem Kopf, ich hatte einfach das ganz starke Bedürfnis. Es war nicht mal so, wege ich jetzt ab oder ob. Nee, ich war einfach, ich muss das machen. Mhm. Und deswegen, ja, das ist eben die Frage. Also Wachstum, in welche Richtung willst du wachsen? Je nachdem, was du dir als Traum hast und als Herzenswunsch, wirst du in die eine oder in die andere Richtung wachsen. Weil du musst ja wissen, was du morgen Vormittag machst in den zwei Stunden, die du hast, um was zu machen. Mhm. Weil wenn du sagst, ich will eine Platte mit so und so aufnehmen, super geilen Star, dann würdest du eine Sache machen morgen Vormittag. Und wenn du sagst, ich will mir ein Haus kaufen, dann machst du was anderes morgen Vormittag. Mhm.
Ja.
Und das ist eigentlich alles. Zu wissen, was gibst du im Navi ein, wenn du mit dem Auto aus der Garage fährst?
Straße und Ort am besten.
Genau. Genau. Du kannst einfach rumfahren. Hm. Aber kommst irgendwie, ja, ist auch ganz nett, aber ja, kannst einfach nicht weiterfahren. Ja, okay, ist auch okay.
Das ist total spannend, weil ich hatte letzte Woche mit einem Schüler ein ganz spannendes Gespräch. Neuntklässler. Also Mittelstufe, eigentlich voll pubertär. Und ich kenne ihn aus der fünften. In der fünften war das einer, der total hippelig war, permanent dazwischen gequatscht hat, nur Scheiß gemacht hat. So, und dann, die sollen gerade ein Projekt machen, er war schon auch fertig, hat mich gefragt, ob er lesen darf. Ich sag, klar. Buch rausgeholt. Kennst du jetzt Essentialism?
Ja, habe ich gelesen.
So, und der hat auch, ich weiß nicht mehr, wie der Autor heißt, der hat auch jetzt ein zweites gelesen.
Greg McCone, Effortless. Effortless, genau. Habe ich auch, ja.
Das hat er jetzt gelesen, als ich.
Geil.
Krass. Was liest du denn da? Ja, mich interessieren, ich habe auch das erste Buch gelesen und dann haben wir so ganze Litanei aufgezählt, was er schon alles gelesen hat. Und dann ist, aha, sag mal, warum liest du das? Ja, vor einem halben Jahr hat er sich mal überlegt, dass das ja eigentlich jetzt gerade völliger Quatsch ist, was er da macht. Und der nur prokrastiniert da und hat sich irgendeine YouTube-Video zur Prokrastination angeguckt. Dann war er irgendwie so drin, also diese ganze, wie sie alle heißen, aus der Riege so reinbekommen. Und seitdem zockt er nicht mehr. Der sperrt sich selber den Rechner am Wochenende. Er liest jeden Tag mindestens 30 Seiten in der Mittagspause in der Schule, damit er daheim die Deutschlektüre lesen kann. Er geht 6-mal trainieren und hat ein ganz klares Ziel, er will ein Business machen und er weiß ganz genau, also ich muss das können, ich muss das können, ich muss das können. Die Eltern fragen sich vollkommen, was mit dem los ist. Ich auch. Ja. Er liest jetzt, er sagt, Bildung ist ihm ganz wichtig, deswegen liest er Geschichtsbücher. Er liest, er hat gesagt, er hat jetzt letztendlich, also auch so soziale Fragen interessieren. Völlige Kehrtwende. Und er kann überhaupt nicht verstehen, dass alle anderen aus der Klasse einfach nick, also entweder sind sie faul, oder lernen bis nachts um 2, weil er sagt, ja, Schlaf ist ja auch wichtig. Er guckt, dass er 8 Stunden Schlaf hat. Das ist mega geil. Hat sich jetzt auch ein Buch über Atmen, also allgemein über Atmen, weil er will einfach wissen, was da passiert. Das ist, also ich finde es total geil. Aber ich saß nur da und dachte mir so, was ist hier los? Also ich finde es total geil, dass jemand selber auf die Idee kommt, dass er anders da gehen muss. Und er sagt, er vorher war ein Dreierspieler, er schreibt jetzt nur noch Einsen.
Also da siehst du, was das macht einfach.
Ja.
Wenn jemand so einen emotionalen Impact, das Video oder was auch immer da geguckt hat, muss ihn auf ihn totalen Impact gemacht haben.
Ja.
Und er hat die Möglichkeiten gesehen, weil er spricht ja nur von Möglichkeiten.
Genau.
Und das ist jemand, der absolut in der Ressource lebt und absolut sagt, ich weiß, was ich tun muss, damit ich das kriege, ich muss mein Business aufbauen. Der wird mit 19 sein erstes Business haben.
Mit oder, Sicherheit.
Ne? Und dann mit 21 verkaufen, sage ich mal so.
Ja, aber ich habe dann auch schon gesagt, hier, glaubst du, wir sollten so diese Inhalte aus diesen Büchern auch in der Schule machen? Ja, absolut, absolut. Und dann sage ich aber, ja, aber das sehe ich eigentlich auch so. Das Ding ist, du merkst gerade selber, wenn du mit deinen Klassenkameraden sprichst, die halten dich alle für Gaga. Wenn ich mich jetzt als Lehrer vor allen Dingen hinstelle und sage, guck mal, hier, so könnt ihr erfolgreich werden oder erfolgreicher in der Schule. Man muss ja nicht jeder ein Business haben. Aber ich komme ja da gar nicht ran, weil ja viele einfach die Notwendigkeit nicht erkennen, dass das so ist.
Genau. Es geht darum, das zu finden, was für die gerade relevant ist.
Zocken.
Zum Beispiel stell dir vor, du stellst das so dar, okay, was ist euch am allerwichtigsten? Zocken. Okay. Mhm. Stell dir vor, du könntest 2 Stunden länger zocken am Tag und könntest 1 gleichzeitig schreiben. Da wären die erstmal neugierig vielleicht. Und sagen, okay, erzähl mal mehr. Naja, wenn du dann das und das jeden Tag das machst und so, und dann hättest du frei und dann könntest du halt die rechtliche Zeit zocken. Deine Eltern wären glücklich, weil du kriegst die guten Noten. Wie klingt das? Naja. Ja, vielleicht sind wir noch nicht ganz überzeugt, aber wenigstens ist das, was wir in Spanien nennen, der kleine Wurm, der hier so ein bisschen so im Kopf dann so ein bisschen schon rumspukt.
Aber ich habe manchmal auch das Gefühl, und das ist ja auch völlig okay, die sind in der Pubertät, das muss auch nicht so sein, aber manchmal habe ich das Gefühl, wenn es schwer wird und dann...
Ja,
und
das
dazu
ist Grenzen
ja
überwinden.
Ja,
Grenzen das, überwinden, genau, weil wir wollen ja nicht, wir wollen einerseits uns weiterentwickeln, aber andererseits wollen wir uns nicht weiterentwickeln. Und das ist unangenehm, worüber wir vorhin gesprochen hatten, das ist unangenehm, wenn wir an eine Stelle kommen, wo wir etwas Neues machen müssen. Das ist fürs Gehirn unangenehm.
So, und
manche
jetzt
halten
weißt du,
das...
Sag ruhig.
Nee, ich wollte nur sagen, manche halten das besser aus als andere. Manche können werden vielleicht auch besser begleitet als andere in diesem, was unangenehm ist. Die Lösung ist nicht zu sagen, oh, es ist unangenehm, oder nehmen wir das dir weg. Wir tun den Druck raus, sondern sagen, okay, komm mal gucken, wie du mit mir zusammen, wie wir gemeinsam diese Spannung ein bisschen aushalten können, dass es vielleicht nicht mehr so ganz schlimm ist für dich. Ich bin hier bei dir und teile das mit dir. Das ist super, ich weiß, das ist super, aber weißt du was, das geht vorbei. Mhm. Anstatt zu sagen, ach, dann tue ich den Druck lieber raus.
Ja, aber das machen viele Eltern. Da sind wir wieder beim Thema. Genau. Und jetzt weißt du, warum ich um 5.40 Uhr aufstehe.
Ja. Also das heißt, du bist inspiriert von deinem Schüler.
Nein. Nein, aber das, also, nein, das,
ist ein Scherz.
Ich habe das ja während Corona schon mal gemacht. Also da bin ich sogar um 4.30 Uhr aufgestanden.
Oho.
Bin joggen gegangen, ging das und dann dachte, weil ich dachte, okay, wenn ich dann umziehe, da sind wir dann nach Wiesbaden gezogen, bin ich näher an der Schule, dann kann ich das Gleiche machen und weil mein Arbeitsweg weniger ist. So. Dann sind wir nach Wiesbaden gezogen und ab Tag 1 ging gar nichts. Ich kam überhaupt nicht raus. Und das hat sich jetzt gezogen. Jetzt wohnen wir ja in Mainz. Jetzt habe ich ein Haus gekauft, also ist ja wahr geworden.
War das ein Traum, ja?
Ein Traum, was heißt du? Da ich ja auch im Haus groß geworden bin, war das irgendwie schon immer so drin, dass es ja irgendwie dazugehört. So ein bisschen. Also, ich finde es gut, sagen wir es mal so. Es war jetzt kein Traum.
Gut, dass ich es gut finde.
Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Und jetzt fängt das wieder so langsam an, dass ich sagen kann, okay, ich schaffe das auch morgens rauszugehen und habe auch die Disziplin wieder dazu. Das ging jetzt lang irgendwie nicht. War auch sehr schwer für mich zu akzeptieren. Aber nein, das mache ich schon länger als der Schüler. Also, aber ich würde es auch zugeben, wenn ich von einem Schüler inspiriert wäre. Ich finde das auch total inspirierend.
Ja.
Ich finde
es
total geil. Ich habe mir schon überlegt, eigentlich würde ich den gern nehmen. Ich würde ihn gern irgendwo mitten in die Schule ausstellen und sagen, erzähl bitte deine Geschichte.
Nee, ja, auf jeden Fall. Das kann man auf jeden Fall machen. Aber ich sag dir mal Folgendes. Die Leute, die den jetzt total gaga finden, die werden sich mega grün und blau ärgern, dass sie das nicht auch gemacht haben.
Einfach ja, mal. Klar.
So, später. Und es ist immer so, die ganzen Außenseiter in der Schule sind ja die, die nicht konformieren. Also ich war sehr viel Außenseiterin, einfach auch aus meiner Biografie, weil ich viel umgezogen bin. Und dann ist es schwierig, einfach reinzukommen in die Klicken, die schon seit Kindergarten zusammen sind, zum Beispiel. Und ja, wie soll ich sagen, ich bin nie konformierend gewesen und das spielt auch so ein bisschen mein beruflicher Ablauf wieder. Also im Sinne, was ich bin zwar Musikerin geworden, wie viele andere auch, aber danach habe ich angefangen, andere Sachen damit zu machen. Und heute habe ich wirklich einen einzigartigen Beruf, den es wirklich kaum gibt, so was ich so mache. Ich habe mir wirklich meinen eigenen Beruf erschaffen, sozusagen.
Ab wann war dir klar, dass der Weg dahin geht? Also das klingt ja auch so ein bisschen, und wenn man das beobachtet, so ein bisschen als Vision oder so? Oder?
Gar nicht. Nee, ich bin eigentlich in dieser Hinsicht bin ich immer meinem Gefühl gefolgt. Da, wo mich was inspiriert und richtig gezogen hat, dem bin ich dann einfach gefolgt. Zuerst war es das Klavier. Danach war es Berlin. Ich bin dann nach Berlin gezogen. Ich habe mir den Arm gebrochen und danach wollte ich Cembalo ausprobieren. Dann musste ich Cembalo machen. Dann bin ich zum Cembalo gegangen. Und in diesem Zuge habe ich dann die Resonanzlyrik kennengelernt. Und das hat einen ganz starken Impact auf mich, weil ich immer so neugierig war auf diese Methoden und hier Sachen zu machen und zu probieren. Und dann hatte ich ganz starkes Bedürfnis und ein ganz starkes Gefühl wieder, ich muss diese Ausbildung machen. Ich möchte diese Ausbildung machen, um das weiterzugeben. Weil das ist eine Sache, die sich durch mein Leben zieht. Ich bin immer Lehrerin gewesen. Ich unterrichte, seit ich 11 bin. Und mit 15 habe ich das erste Gehalt gekriegt als Nachhilfelehrerin. Und ich war eine sehr gefragte Nachhilfelehrerin, bevor ich nach Berlin gezogen bin, mit 27. Also die ganzen 3er, 4er, 5er Schüler, die sind ein, zwei Noten nach oben gegangen mit mir zusammen. Und noch mehr, ne? Das war einfach super. Es war einfach, ich habe es sehr genossen, Leuten Dinge zu vermitteln. Das war immer in meinem Leben. Und da hatte ich gemerkt, ich möchte das für mich machen, die Resonanzlehre, und ich möchte das vor allem weitergeben, weil ich es wertvoll finde. Und was jetzt dazu gekommen ist, weil jetzt mache ich das Training in Somatic Experiencing, das ist diese Traumatherapie, die auf dem Nervensystem basiert. Und jetzt bekomme ich quasi die Werkzeuge, wo ich verstehe, warum meine Arbeit so durchschlagend ist. Weil die macht wirklich einen sehr, sehr schnellen Effekt. Und das sieht so aus wie Magie. Als ob Marie einen Zauberstab hat. Letztens im September hatte ich ein Interview, ein öffentliches Interview mit einer Klientin, die einfach, ich habe ihr gesagt, komm mal dazu und du erzählst einfach deine Erfahrungen mit dem Flow-Seminar. Und dann hat die angefangen, na ja, und jetzt kann ich viel besser Blatt lesen und jetzt kann ich viel besser, viel so viel und alles. Und dann hat sie nicht aufgehört, dann dachte ich, also werden die denken, ich habe irgendwie einen Zauberstab oder was? Aber es ist überhaupt nicht so. Es war überhaupt nicht so. Es war einfach 6-monatiges Seminar und wir sind dann einfach, und die ist da richtig reingegangen. Die hatte die Übungen gemacht und alles. Und so, aber ich zauber nicht, das machen die, ne? Aber ich zeige denen, wie sie das machen. Also wie sie das, also ich breite denen die Landkarte auf. Und jetzt, seitdem ich mit dem Nervensystem noch dieses Wissen habe, kann ich noch viel mehr unterstützen und viel mehr, die Landkarte wird immer größer. Die Möglichkeiten werden immer größer. Ich sehe immer klarer, wenn ich mit Menschen spreche. Und wenn ich auch mit Fragen konfrontiert werde, mit Sachen, also auch, dann geht's schon in Richtung Trauma. Wenn Menschen, also wenn meine Klienten als Schüler oder als eine bestimmte Erlebnis hatten, und dann ist das wie so im Körper gespeichert und dann taucht das immer wieder, wenn so Situationen auftaucht, dann taucht das auf. Und das überhaupt zu verstehen und sich selbst besser zu verstehen, das ist eben das, was diese Arbeit gibt, diese Arbeit mit dem Nervensystem. Das ist einfach reine vom Körper aus, das Verständnis vom Körper, wie es auf Trauma reagiert. Und Trauma muss jetzt nicht sein Krieg oder so, sondern es ist einfach etwas, was im System nicht ganz durchgegangen ist, wo es ein Vorher und Nachher gab. Eine Situation, wo man davor und danach, das wie so ein Vorher-Nachher. Das ist ein Trauma. Wo das System das nicht komplett durchgehen lässt, sondern wo es ein Vorher-Nachher gibt. So, und das belastet viele noch jahrelang.
Hast du irgendein Beispiel aus dem Musikkontext?
Ja, zum Beispiel jetzt im pädagogischen Kontext kann es vielleicht eine Stunde, eine bestimmte Unterrichtsstunde sein, wo da so ganz, ganz krass draufgehackt wurde auf eine bestimmte Stelle oder da gab es eben diese Stelle und nochmal und mach das so, nee und nochmal und dann am Ende weiß man gar nicht, wie man singen soll und so, und dann ist das in diesem Stück für diese Person in dieser Stelle super abgespeichert. Es ist wie so eingefroren, wie so im Sinne auch eingespeichert. Und jedes Mal, wenn die Person diese Musik singt, dieses Stück singt, kommt wieder diese Erinnerung an diese eine Stunde und dann triggert das die alte körperliche Reaktion. Ich kann nicht, mein Hals macht zu, ich komme nicht aus diesem Ton ran. Das wäre so ein Beispiel von einer traumatischen Erfahrung. Das ist ein extremes Beispiel.
Ja, ich kann das gut nachvollziehen, tatsächlich. Weil du meinst, das System lässt das nicht ganz durch. Also wie muss ich das verstehen in dem Beispiel?
Naja, im Gegensatz dazu ist es wie, wenn wir jetzt sagen, wir stehen täglich auf, gehen zur Arbeit, abends mit den Kindern, dann gehen wir schlafen und am nächsten Tag nochmal. Das ist im Prinzip, wenn das System das einfach so aufnehmen kann und verarbeitet, dann bleibt auch nichts zurück. Auf der Ebene ist das gut. Also auf einer Ebene denken wir so, oh Gott, da ist so viel Zeit vergangen und das ist ja so schnell und ich habe es ja nicht gemerkt. Aber auf einer Ebene ist das auch gut, wenn da jetzt keine Rückstände sind, weil das heißt, das System hat einfach Okay, war okay. Na gut, ja, gut, gut, okay. Gut. Jeden Tag, jeden Tag. So, und dann passiert was Bestimmtes, ein bestimmter Streit, wo man auf eine bestimmte Art und Weise verletzt wurde oder so. Das bleibt dann im System.
Wie löse ich das dann auf?
Du kannst es auflösen. Erstmal will ich sagen, es ist möglich, das aufzulösen. Ja? Du kannst sowas auflösen, indem du... es ist leichter mit jemand anderem, weil wir in Beziehung, vor allem unser Gehirn ist gemacht, um in Beziehung zu lernen. Ja. Mhm. Und das nennt sich zwar Traumatherapie, dieses Somatic Experiencing, aber ich empfinde das mehr als Unterricht. Weil ich lerne, wenn ich das gebe, also wenn ich das bekomme, weil das müssen wir auch eine bestimmte Anzahl von Stunden auch bekommen. Ich lerne, mit meinen Kapazitäten umzugehen und mir selber Zeit zu geben und über meinen Körper zu lernen, meine Reaktionen auch zu lernen. Dadurch bekomme ich mehr Kapazität, mit den Reaktionen noch überhaupt umzugehen. Mhm. Und das heißt, wenn das Problem ist, wenn in dem Moment, also wir haben immer drei Reaktionen auf einen Schrecken oder auf einen starken Impact. Das eine ist Kampf, das andere ist Flucht und das dritte ist Erstarren, also so Freeze. Das sind die drei Überlebensreaktionen, wenn etwas. So, egal welche Reaktion man hatte, die sind alle richtig. Jede Reaktion ist richtig. Die Frage ist, was passiert danach, nach der Reaktion? Wenn du einen Schrecken hast und dann ist dir was passiert. Und dann hast du da deine Frau, der du das erzählen kannst, mit der du das teilen kannst. Ah ja, okay, so war das. Oh, und wie geht's dir jetzt? Naja, und so, und dann kann man drüber reden und danach, ich fühle mich jetzt besser. Stimmt, dann kommt dieser Moment, wo ich sage, ich fühle mich jetzt besser. Und dann hast du das mit jemand anderem, du hast dich mit jemand anderem reguliert. Und dann ist gut. Und dann ist es vielleicht auch nichts mehr übrig geblieben. Mhm. Wenn wir Kinder sind und wir haben diese großen Emotionen in diesem ganz kleinen Körper, ja, und manche Eltern wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen und vor allem manche Emotionen sind auch gar nicht erwünscht. Wut ist nicht erwünscht in manchen Familien. Mhm. Ja, und dann davon ist, wenn man als Erwachsener sagt, ich darf nicht wütend werden oder Wut ist schlecht oder so oder ich merke überhaupt nicht, wenn ich wütend werde. Das Kind hat halt eben diese Emotionen in sich und kriegt eben kein Feedback vom Erwachsenen, dass es okay ist, sondern nee, das möchten wir lieber nicht sehen. Du bist wütend, also auf dein Zimmer. Zum Beispiel. Das ist eine ganz klare Spiegelung. So, ich will das jetzt nicht sehen, dass du wütend bist. Das heißt, das Kind lernt erstens, okay, ich muss mit der Wut selber fertig werden. Ich speichere das irgendwo ein, weil ich muss ja weitermachen. Das Kind muss weitermachen. Sonst würde es ja komplett überschießen mit dieser Wut. Das zweite ist, ich krieg mit, dass es nicht erwünscht ist. Also das werde ich auch nicht mehr zeigen, wenn das auch kommt. Und vielleicht kommt es dann schon so weit, dass ich es auch gar nicht mehr fühlen werde, weil ich das schon so gut, das ist, wenn Leute sagen, ich werde nie wütend, ich bin nicht wütend. So, das ist, weil sie gar nicht damit mehr in Berührung sind, weil es als Kind gar nicht erwünscht war. Und das ist auch so eine Art, ich sag mal Trauma, also im Sinne, ich habe nicht gelernt, mit dieser Wut umzugehen. Stattdessen bin ich in so einem gefrorenen Zustand vielleicht. Wenn irgendetwas kommt, wo ich normalerweise Grenzüberschreitung, die natürliche Reaktion ist eine Aggression und eine Wut. Das ist eine natürliche Reaktion auf eine Grenzüberschreitung. Ja? Und manche Menschen haben es gar nicht gelernt, dass es eine natürliche Reaktion ist, dass es total okay ist, wütend zu sein. Und das ist dann, wenn man als Erwachsener so ein bisschen strauchelt. Ne? Mhm.
Total spannend.
Das ist so ein Beispiel.
Zwei Sachen. Erstens, es ist jetzt nur so ein Fun-Fact, darüber gibt es anscheinend eine Simpsons-Folge.
Bestimmt, ja. Es gibt über alles eine Simpsons-Folge.
Aber da gibt es, erinnert mich an der Nachbar Ned Flanders, ist ja immer nett und dann gibt es auch so eine Folge, wo das quasi aufgedröselt wird und irgendwann tickt er völlig aus und dann siehst du zurückblenden, dass er das quasi immer unterdrückt hat.
Ja, genau. Das ist genau so ein Fall.
Und zweitens, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, was wir mit unserer Kleinen machen, weil also entweder, das hat meine Frau manchmal gemacht, wenn sie richtig wütend war, ist sie mit ihr dann auf die Couch und gesagt, Lotti, du darfst deine Wut jetzt gerne rauslassen, haust am besten einfach mal auf das Kissen drauf,
so ihr eine Möglichkeit zu geben, mit uns das rauszulassen. Und ich versuche immer mit ihr zu reden und sage, ich höre dich gerade. Also, du findest das richtig doof, das kann ich voll verstehen. Aber du musst mir jetzt trotzdem mal kurz zuhören halt einfach. Du darfst wütend sein, aber wir müssen trotzdem jetzt irgendwie eine Lösung finden.
Ja, genau. Ganz genau. Das ist das, wenn ich kriege, okay, das ist okay, dass ich wütend bin. Das ist eigentlich ausreichend. Und vor allem, du gehst nicht weg, sondern du bleibst halt da. Das ist was viele nicht erleben. Das ist, wenn die wütend werden, dann sind die Eltern weggegangen oder sie wurden auf ihr Zimmer geschickt. Jetzt, um bei der Wut zu bleiben.
Ja.
Und dann habe ich niemanden, jetzt komme ich wieder zurück zur Auflösung vom Trauma, dann habe ich niemanden, mit dem ich über die Wut reden konnte. Ihr im Gegenzug sagt, okay, hier, hau mal hier aufs Kissen, ich will dabei zugucken und dass du mir zeigst, wie wütend du bist. Sag mir das, wie wütend du bist. Das ist ganz schön viel, was hier gerade passiert im Körperchen, ne? Stimmt, ja, okay. Gut, geht auch wieder weg. Aber hau mal hier drauf, ne? So. Okay. So, das ist ja ein ganz anderes Spiegeln, da bin ich ja dabei. Da erlebe ich das mit dir mit. Und so eine Themen können aufgelöst werden, gut in Begleitung. Also es muss auch kein Therapeut sein, aber im Sinne, wenn jemand dir das wirklich gut spiegeln kann und sagen, okay, ich erlebe das gerade mit dir. Wir arbeiten in Somatic Experiencing mit dem Prinzip, das nennt sich Titration. Titration kommt aus der Chemie im Prinzip. Was das in dem Fall von Somatic Experiencing bedeutet, ist, dass das Trauma immer in Tröpfchen, kleinsten Dosen verabreicht wird.
Okay.
Erstens finde ich total schön und spannend und wundervoll, dass man in dieser Somatic Experiencing, man muss gar nicht sprechen und irgendwas erzählen. Man muss keine Geschichte erzählen. Sondern es reicht, dass man mit dem, was gerade da ist, das mitteilt. Ich bin wütend, deswegen bin ich hier. Oder was auch immer. Und dann damit arbeitet. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren, wo war ich gerade davor?
Tröpfchenweise.
Genau. Also das Trauma wird tröpfchenweise verabreicht. Immer in ganz kleinen Dosen, sodass der Klient lernt, nach und nach diese Kapazität zu erweitern, mit diesem Gefühl umzugehen. Weil was nicht gelernt wurde, war, mit dem Gefühl umzugehen. Entweder ich hab's und es überschießt und ich muss es irgendwie wegsperren, oder ich fühl's gar nicht erst, weil sonst wäre es ja gefährlich für mich, weil ich kann ja nicht damit umgehen. Das heißt, es gibt kein Dazwischen. Es gibt kein zwischen dem Wohlfühlen und dem total wütend sein. Das ist ja auch was vielen passiert, wie bei diesem Beispiel von diesem Nachbarn von den Simpsons. Entweder ich bin so total lieb oder ich bin so wütend, dass ich komplett ausraste. Aber wo ist die Mitte? Und das ist das, wo man lernt, bei diesem Somatic Experiencing, seine Kapazität in ganz kleinen Schritten aufzubauen. Genau. Das ist im Prinzip. So würde man im Prinzip das auflösen. Das ist, ich sage das noch als Ergänzung, das ist gut für so Schocktrauma sehr gut und für lang anhaltendes, belastende Situationen, die sich lange hingezogen haben. Zum Beispiel mit so einer Wutgeschichte, wo ich wurde immer aufs Zimmer gesperrt, wenn ich wütend war, zum Beispiel. Das
machst
ist auch, also im Sinn.
Ja, machst du es deshalb?
Das war nicht mein Fall, ne?
Also.
Aber das war nicht mein Fall.
Also. Weil ich habe mich gefragt, warum du das machst, weil oft macht man ja so Dinge, also bei mir ist das oft so, erstmal aus Selbstzweck.
Du, ich habe so viele Sachen aus Selbstzweck gemacht, aber nicht das. Das mache ich wirklich für meine Arbeit mit meinen Klienten. Ich habe schon so viel gemacht. Also nicht, dass ich sowas nicht bräuchte, aber im Sinne, weil wie gesagt, wir arbeiten ja immer mit diesen Sachen auch. Ich finde es eine wunderschöne Arbeit. Es ist wirklich sehr berührend, wenn ich Videos vom Begründer sehe, wie er mit Leuten arbeitet. Da kriege ich wirklich jedes einzelne Mal Tränen, weil der so sensibel und so fein arbeitet. Und wie gesagt, man arbeitet in sehr, sehr kleinen Schritten. Und der zweite Grund ist, weil ich schon länger diese Arbeit kenne, seit 2015. Und ich hatte Lust, die wirklich gut und fundiert in meiner Arbeit anzuwenden. Und deswegen mache ich dieses Training. Cool. Dass ich dann wirklich von dieser Erfahrung heraus auch arbeiten kann.
Ich glaube, mein
Unterricht ist jetzt schon ganz anders als vor einem Jahr. Also das hat sich komplett verändert.
Ich glaube, ich komme mal als Klient zu dir. Ich habe da eine Sache, die ich gerne mal auflösen möchte, tatsächlich.
Können wir gerne machen.
Ich würde gern, wir reden ja schon wieder echt lang, aber ich würde gerne abschließend heute auf deinen Jahresrückblick kurz zu sprechen kommen. Du machst ja, also du schreibst ja ein. Ich habe ja das zu spät mitbekommen, sonst hätte ich vielleicht das ja mal mitgemacht.
Du kannst immer noch einsteigen.
Was muss ich konkret tun? Also ich muss ja nur schreiben, oder?
Du meldest dich da an, du lädst das Workbook runter und dann kannst du, das ist halt nur eine Vorschläge. Im Prinzip schreibst du deinen Jahresrückblick, wie war mein Jahr, was habe ich da Neues gelernt, was gab es für schöne Momente, bei denen ich weiß nicht. Also das ist ganz normal, nur ja.
Dann mache ich das vielleicht. Also weil würde mich mal interessieren, weil ich das ist, also wenn wir schon bei Grenzen überschreiten. Und Grenzen nicht überschreiten. Ich sage immer, überwinden. Ich weiß gar nicht, warum ich immer überschreiten sage.
Ja, ich das ist auch nicht.
Freudscher Versprecher.
Irgendwie. Ich sage nichts. Du sagst alles, ich sage nichts.
Überwinden. Ist das vielleicht auch einfach zu spät? Nein, Grenzen überwinden und träumen und so. Also was ich tatsächlich irgendwann mal machen will, ist ein Buch schreiben.
Cool.
Ja.
Ja.
Ich weiß schon grundsätzlich über was. Also ich habe mir überlegt, ob ich tatsächlich, da klaue ich die Idee so ein bisschen, das gebe ich natürlich zu, über den Podcast. Einfach die besten Gespräche rausziehen und da nochmal so ein bisschen aufdröseln irgendwie. Mhm. Genau, deswegen sollte ich mehr schreiben zum Üben, bevor ich das mache.
Schreiben und lesen.
Lesen tue ich ja. Also, ich habe meinen Jahressoll erfüllt.
Jahressoll? Was ist dein Jahressoll?
Nein, das war so eine Challenge für mich, einfach zu gucken, pro Monat ein Buch. Das ist viel für mich, weil ich nicht so viel Zeit habe. Und das habe ich sehr gut geschafft.
Sehr schön.
Ja, also, bin zwar noch an einem, aber ich habe dafür im August mehr gelesen. Da habe ich, glaube ich, 5 gelesen. Oh. Ja. Deshalb, also, wäre es jetzt nicht schlimm, wenn ich es jetzt bis Jahresende nicht mehr schaffe, weil ich gerade im Moment ein englisches Buch lese, da bin ich nicht ganz so schnell. Mhm. Genau. Ja. Nee, lesen gehört fest dazu, mittlerweile. Ja, also, das habe ich für mich vor ein paar Jahren wieder entdeckt. Das ist leider lang brach gelegen und ich verstehe gar nicht, warum. Ich finde Lesen eigentlich total cool. Ja. Aber dann
auf den Jahresrückblick zu sprechen kommen, oder?
Genau. Was hast du gelernt in dem Jahr?
Du, ich kam noch gar nicht dazu, das alles aufzuschreiben im Sinne, also das zeige ich dir jetzt so zum.
Ja.
Aber ich habe viel gelernt über Zielsetzung und tatsächlich diese unerreichbaren Träume erfüllen. Ich hab mich bei einem Programm in Mentaltraining angemeldet und habe extrem viel daraus mitgenommen. Mhm. Das Programm heißt Thinking into Results von Bob Proctor. Also das ist übersetzt wäre es in Ergebnisse reindenken, hineindenken quasi, also aus den Gedanken haben. Das ist sehr viel, was wir in Somatic Experience sind, top-down, also vom Kopf in den Körper sozusagen. Ich finde es ein bisschen zu sehr kopfig im Sinne, aber ich finde meinen eigenen Weg, wie mit allen Sachen. Ich übertrage das auf mich und finde meinen Weg, der für mich Sinn macht. Und ich habe da echt eine ganze Menge Neues gelernt. Und ich habe schon sehr, sehr viel gemacht in dieser Hinsicht und dachte, ich würde nicht was Neues lernen. Ich dachte aber, mach doch mal, spring mal in das Ungewisse. Und ich habe mich sehr gefreut. Und das ist eines der wichtigsten Sachen, die ich da auch mitgenommen habe. Wie im Nachhinein, wenn ich jetzt über diese beiden Ereignisse meines Lebens dann auch erzählt habe am Anfang des Podcasts, über das mit dem Pianistin werden wollen mit 17 und den Armbrechen, in beiden Fällen hat im Vorfeld eine Entscheidung, war an erster Stelle. Ich habe das entschieden und dann habe ich den Weg gefunden und es wurde möglich, dadurch, dass ich es entschieden habe. Und die Wichtigkeit von Entscheidung, also das war mir halt unbewusst, wichtig und unbewusst habe ich das gemacht. Und jetzt habe ich so ein bisschen mehr so von der anderen Seite, das ist ja wirklich fast eine Methode, dass da tatsächlich die Entscheidung an erster Stelle stellt, warum das funktioniert. Ich habe das ja zweimal so erlebt in meinem Leben. Das waren so zwei meiner größten Grenzen überwinden Geschichten sozusagen. Und ja, und da bin ich halt sehr glücklich und dankbar, das gefunden zu haben und das gelernt zu haben. Und immer noch, bin ja immer noch am Lernen. Das ist ja nicht, dass man fertig ist, so. Genau. Und dann hatte ich wirklich ganz, ganz schöne Erfahrungen in unterschiedlichen Kontexten. Ich bin das erste Mal über den Atlantik geflogen, nach Mexiko auch im Februar oder Ende Januar eigentlich. Ja, und also wie viel bei uns alles einfach möglich ist, da habe ich viel mitgenommen dieses Jahr. So, aber das zeige ich hier jetzt so aus dem Blauen heraus, ohne mir jetzt groß überlegt zu haben, weil das ist, ich habe mir eine kurze Liste gemacht vor ein paar Tagen, was alles so an Themen anfällt, aber mir sind im Nachhinein noch so viele andere eingefallen, aber an die komme ich jetzt gerade nicht ran, weil ich habe die in meinen Fotos drin sozusagen. Und
ist ja okay, aber dann kann man ja so ein bisschen anteasern und dann deinen Jahresrückblick auch lesen.
Ja, das stimmt. Genau, ja. Genau, und eins der Sachen, die ich am meisten genossen habe, war eine gute Tänzerin zu werden in diesem Swing-Tanz, der nennt sich Balboa.
Das hast du beim letzten Mal, glaube ich, hast du Swing-Tanz erwähnt, glaube ich.
Ja, genau, Swing-Tanzen. Und danach oder da etwa in der Zeit habe ich mich total in dieses Balboa fixiert. Und
habe ich noch nie gehört,
Balboa. Sehr, sehr, ich weiß, davor hatte ich auch noch nie das gehört.
Ich kenne nur Rocky Balboa.
Nee. Das ist was anderes. Nee, genau. Also einfach, ja, viele neue Menschen, das alles. Also dieses Tanzen auch, das hat mir unglaublich viel gebracht.
Cool. Ich muss unbedingt irgendwann mal nach Berlin kommen. Wir müssen uns unbedingt mal persönlich treffen.
Ja, live treffen. Genau.
Ja, unbedingt. Ja. Aber du bist ja erst wieder im März.
Ich mache im März eine Buchparty, eine Buchlaunch-Party. Ich weiß auch noch nicht, wann genau, aber ich lade dich ein.
Du musst mir das rechtzeitig sagen, weil
mein
Terminplan ist so ein bisschen.
Gut. Aber wir finden auf jeden Fall.
Ja, ich hoffe. Ich hoffe, dass wir demnächst widersprechen. Ich mag das. Wir sollten das regelmäßig tun.
Gerne.
Weil ich würde gerne beim nächsten Mal über Zielsetzungen reden.
Ja.
Und das ist mir währenddessen eingefallen, weil das haben wir ja jetzt, beim letzten Mal habe ich das ja schon mal erwähnt und dann hast du gesagt, du hast ihn schon mal kennengelernt, das fällt mir der Name nicht mehr ein. Roy Muldoon.
Ja, Royston Muldoon.
Ja, weil ich habe Anfang des Jahres sein Buch gelesen.
Stimmt, ja.
Ja.
Und das machen wir beim nächsten Mal dann.
Ja,
die ganzen ungelisten Fragen.
Typ total spannend irgendwie. Ich will mal wissen, was da so dran ist. Wie du den kennengelernt hast.
Ich habe ja nur ein Projekt mit ihm gemacht. Ich kenne ihn nicht in seiner Vollständigkeit, aber ich hab eine Fotografie sozusagen aus.
Ja.
Ja, kann man gerne machen. Überhaupt so, ne? Wie das denn ist, so mit tollen Leuten, die man dann kennt. Dazu hätte ich natürlich auch die Geschichte. Dieses Jahr habe ich zum Beispiel Patricia Kopaczynska ja persönlich kennengelernt und mit ihr gesprochen und ihr mein Buch geschenkt. Und sie hat gesagt, wie schön darf ich es haben? Das war auch einer meiner Highlights zum Beispiel des Jahres. Okay. Das heißt, das können wir auch noch über.
Okay. Also, gucken wir mal. Du weißt ja jetzt, wie du in Mallorca deinen Raum auch nicht so hallig machst.
Ja.
Okay. Was steht morgen bei dir an?
Morgen ist frei.
Oh, okay.
Aber übermorgen habe ich zwei Kurse Flurseminar, am Donnerstag auch wieder einen Kurs Flurseminar.
Okay, dann wir bleiben in Kontakt und ich meine es völlig ernst. Ich will eine Sache, glaube ich, mal endlich auflösen und wenn du mir da helfen kannst, bin ich dir sehr dankbar.
Ich freue mich, das mit dir gemeinsam zu erforschen.
Auf jeden Fall. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend und jetzt ist gleich 10, ich muss ins Bett, das weißt du ja.
Ja, ganz gesagt. Genau. Sehr gut, sehr gut. Du machst das super. Sehr gut.
Vielen Dank.
Danke dir. Es war mir eine Freude.
Mir auch. Mach's gut.
Tschüss.
Ciao. Das war die Folge mit Maria Busquet. Immer wenn ich mit Maria spreche, komme ich schlauer raus, als ich vorher rein bin. So auch diesmal. Und ich hoffe, ihr konntet auch ein wenig aus dieser Folge ziehen. Wenn euch das gefallen hat und ihr wollt wirklich die ganze Folge hören, dann kommt auf Patreon. Da gibt es noch ganz, ganz andere Folgen, ganz, ganz viele Stunden zum Nachhören und ich versuche jeden Monat mindestens eine Folge auf Patreon hochzuladen. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Ich sage danke und hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei, wenn es dann eine reguläre Folge gibt. Macht's gut, euer Andi.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.